trinke nochmal eben einen Schluck.
Kein Problem, bei diesen eh noch irgendwie Glocken.
Wer ist trocken?
Irgendwo sind Glocken.
Hört man, ne?
Ja, hört man deutlich.
Diese, ja, echt, ja. Das sind ja, diese ja. Kirchenglocken. kann man keinen, das ist irgendwie, naja gut, jetzt 20:01, also bis, die sind jetzt schon noch, die werden uns noch ein bisschen beschäftigen.
Unsere neue Intro-Musik.
Ja, genau. Mein Sohn hat neulich schon beim Mittagessen gesagt, ich soll es bitte ausmachen. Die sind auch um 12 Uhr nämlich sehr, sehr ausdauernd. Ja, den Wunsch könnte ich ihm leider nicht erfüllen.
Ja, so einfach könnte die Welt sein, ne? Einfach mal ausschalten.
Geht ja mit vielen Dingen, aber ja. Da geht's leider nicht. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's langsam ein bisschen besser, muss man sagen. Also Corona schon interessant auf jeden Fall. Also ich hab mich ja, also Dienstag hat's mich ja zerlegt, Mittwoch habe ich dann einen Schnelltest gemacht, der positiv war. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Dienstag auch schon positiv gewesen wäre, wenn ich da einen Schnelltest gemacht hätte. Und ich war jetzt auf jeden Fall erstmal 4-5 Tage echt ziemlich weg, auch mit Fieber, Kopfschmerzen,
krass.
Schlappheit. Also hat mich richtig einmal rausgeschallert. So jetzt seit 2-3 Tagen, irgendwie seit Ende des Wochenendes, ist dann das Fieber endlich mal weggegangen. Jetzt merke ich noch so ein bisschen Nase, Hals und hundertprozentig fit mich jetzt immer noch nicht, aber wenigstens so, dass man irgendwie mal wieder so einen geregelten Tagesablauf haben kann. Aber ja, ganz so schnell da jetzt wirklich wieder reinzukommen, wird es nicht gehen. Ist tatsächlich auch irgendwie ganz, was heißt witzig, aber Sam Parsons ist irgendwie wohl auch vor 8 Tagen auf Corona getestet worden.
Ah, okay.
Also ungefähr so beide gleichzeitig mehr oder weniger. Bei ihm ist aber so, dass er sich halt so klar ein bisschen stapp gefühlt hat, so leicht erkältet, aber er konnte jetzt die ganze Zeit auch noch weiter trainieren.
Krass, okay. Ja,
wie gesagt, das ist keine medizinische Empfehlung, das muss jeder dann für sich selber wissen. Ja. Hat auf jeden Fall jetzt schon weiter trainiert, vielleicht einen Tick Moderator, hat noch, ich glaube, heute wieder ein Workout gemacht, so, also das kann dann schon, also Corona ist nicht gleich Corona, merkt man mal wieder. Ja,
eine also heftige Bandbreite dann, ne?
Ja, definitiv heftige Bandbreite. Mich hat es jetzt ein bisschen heftiger erwischt. Dementsprechend muss man jetzt auch ein bisschen vorsichtiger wieder mit allem anderen sein. Also wenn man keine Symptome hat, ist es, glaube ich, ein bisschen was anderes, als wenn man irgendwie echt 5 Tage ziemlich rausgeschallert wurde.
Ja, ich glaube, 5 Tage Fieber ist für den Körper schon ganz schön anstrengend oder so.
Ja, definitiv. Also dann kann man auch nicht wirklich gut schlafen und ist die ganze Zeit nur im Schwitzen. Und also das war jetzt auf jeden Fall nicht schön. Also so krank war ich, wie gesagt, oder so krank habe ich mich echt länger nicht mehr gefühlt auch. Aber ja, ist jetzt wie es ist. Jetzt muss man mal gucken, was man draus macht.
Und aber bis zu den deutschen Meisterschaften kriegt er noch einigermaßen nur Form hin oder wie ist jetzt die Herangehensweise?
Ja, kann man ehrlicherweise nicht sagen. Ich glaube ehrlicherweise, dass es nicht unbedingt so super aussieht mit den deutschen Meisterschaften. Also müssen wir jetzt mal gucken, gibt da auch ein paar Wiedereinstiegsprotokolle, die man befolgen sollte oder die wir auch befolgen wollen. Ich werde vielleicht gegen Ende der Woche mal locker anfangen zu traben. Dann habe ich wahrscheinlich irgendwann Anfang, Mitte nächster Woche meinen medizinischen Checkup. Und dann muss man eben gucken, auch was empfohlen wird, wann die Belastungen wieder hochgefahren werden können. Und letztendlich, mit richtigem Training werde ich dann 2-2,5 Wochen raus gewesen sein.
Ja, das ist schon eine fette Pause dann, ne? Fast off-season.
Ja, und wenn man dann halt nur irgendwie noch 7 Tage bis zu den Deutschen hat, dann ist es wahrscheinlich auch einfach aus medizinischer Sicht nicht so sinnvoll, da an den Start zu gehen und sich komplett auszubelasten. Das werden wir jetzt mal herausfinden. Also ich kann es noch nicht definitiv sagen. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, da diese Ungewissheit zu haben. Und ich meine, Start bei den Deutschen ist ja normalerweise auch Nominierungsvoraussetzung. Ich glaube schon, dass ich eine medizinische Ausnahmegenehmigung kriegen würde. Was zumindest diese Voraussetzung der Teilnahme angeht, wenn wir da jetzt nicht hinkommen medizinisch, aber man will natürlich da starten. Also das.
Naja, klar, auf jeden Fall. Ja,
definitiv, aber ist nun mal, wie es ist.
Mittlerweile haben die Kirchturmglocken bei mir im Hintergrund aufgehört. Ich würde die Stelle nutzen, um unsere HörerInnen nochmal kurz zu begrüßen. Heute eine neue Runde auslaufen nach so einer richtig harten Belastung, wie wir sie beide schon lange nicht mehr getan haben. Aber da gehört ein Auslaufen einfach mit dazu. Also herzlich willkommen zum dieswöchigen Podcast rund ums Laufen. Mein Name ist Felix Henschel.
Ich bin Max Torwirth.
Genau.
Und war viel los am Wochenende.
Ja, ich habe gerade eben schon gestanden. Ich bin überhaupt nicht, also ich habe so spotweise Sachen mitbekommen. Die zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, dass beinahe 400 Meter Hürdenweltrekord der Frauen gelaufen wäre im ersten Rennen von Sydney McLaughlin. Aber der hätte ihn eh nicht gezählt, weil er zwei Hürden falsch stehen. Ich meine, bei 10 Hürden, zwei falsch, ist schon irgendwie eine schlechte Quote. Ja, das sollte eigentlich keine falsch stehen.
Das ist wieder crazy, weil also so krass wie auch die 400 Meter Hürden der Männer sind, sind halt auch die 400 Meter Hürden der Frauen. Und Femke Bol haut da erst ihre 300 Meter Hürdenzeit raus in Ostrava. Diese World Best um eine Sekunde und dann auf einmal Sydney dann in den USA. Ich habe mir das Video mal angeguckt, also wenn man sich auskennt, sieht man es, glaube ich, so ein bisschen, also dass der Rhythmus sich verändert. Aber
das, das ist halt sowieso mega krass, weil du hast ja bei Hürden eigentlich eine fixe Schrittzahl, ne? Und dann hast du den Wettkampf, läufst so eine absurd schnelle Zeit und das, obwohl die Hürden falsch stehen, das heißt, du irgendwie in der Situation umswitchen musst von den Beinen dann eventuell, im Worst Case, hast du ein anderes Bein. Also das ist schon halt auch ein Zeichen von absoluter Weltklasse dann in dem Wettkampf trotzdem irgendwie so darüber so ballern über die Hürden. Also krass.
Das ist auf jeden Fall krass. Also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht zählen die 51XX, die es war, aber das würde auf jeden Fall noch ein Duell, was uns auch wieder diesen Sommer begleiten wird. Und das ist einfach so spannend, was die Mädels da raushauen und auch wie Femke da versucht, gegen die US-Übermacht irgendwie anzukommen.
Ja, genau, auf jeden Fall spannend. Belehr mich mal ein bisschen so, was habe ich aus Läufersicht verpasst?
Boah, vieles.
Was war los?
Vieles. Also ich meine, wenn man mit Corona zu Hause sitzt, hat man viel Zeit Sport zu gucken. Also sogar nicht nur Leichtathletik, sondern echt einiges. Ich bin mal alles so ein bisschen durchgegangen, habe alles aufgeschrieben, habe relativ viel mitgeguckt. Für mich gab's ich habe versucht, eine Leistung der Woche herauszufinden und habe mir überlegt, so, was war meine Leistung der Woche, und ich konnte mich nicht so ganz auf eins einigen. Hauptsächlich wieder von weiblicher Seite. Also es fing eigentlich an am Donnerstag in Montreuil, wo Kathi Trost über 1500 404 gelaufen ist. PB, leider 900stel über der WM-Norm, aber trotzdem ein saustarkes Rennen. Dritter Platz vor Coco. Coco auf der Zielgeraden noch eingeholt und da auf jeden Fall auch über 1500 wieder ein dickes Ausrufezeichen gesetzt hat. Also das hat auch irgendwie echt viel Spaß gemacht anzugucken, weil das Tempo schon hoch war. Dann war das Feld in so einer Single-File. Sie hing da immer so in der ersten Gruppe so ein bisschen hinten dran. Dann ist irgendwann eine Lücke aufgegangen, aber sie hat einfach ihr Ding weitergemacht und ist dann hinten raus wieder rangekommen. Und das war schon in Montreuil da, glaube ich, ein fettes Ausrufezeichen von Kathi.
Ja, ist auch eine starke Zeit, ne? Klar, dann irgendwie Coco zu schlagen, ist, denke ich, so im innerdeutschen Vergleich auch nicht schlecht für Selbstbewusstsein. Aber auch ihr Trend geht weiterhin in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Vielleicht weil du gerade Single File gesagt hast, für diejenigen, die vielleicht nichts damit anfangen, ist im Prinzip, wenn halt alle, wenn niemand nebeneinander läuft, ne, sondern wenn
alle hintereinander aufgereiht. Ja, ich habe das deutsche Wort gesucht, aber habe ich es nicht gefunden, dann habe ich doch das Englische genommen. Ich meine, es zeigt halt, dass Coco auch immer noch nicht in Topform ist, weil sonst erwartet man von Coco natürlich schon mehr als eine 404. Ich glaube, dass sie natürlich auch erstmal mehr auf die 5 und auf die 10 jetzt trainiert hat. Also sagen wir jetzt in ein Rennen auch nicht so viel rein interpretieren. Trotzdem, ich sag mal, sieht jetzt leider schon nicht so aus, dass Coco in einem Monat. Eigentlich sind es noch anderthalb Monate, ist schon noch ein bisschen Zeit. Aber Stand jetzt sieht es nicht so aus, als ob sie bei der WM wirklich konkurrenzfähig sein könnte.
Wahrscheinlich musste sowas in einem Finale hinten raus fast drauflaufen, oder sagen wir, ne?
Ja.
Auf die letzten 1500, also 408, 410.
Ja, glaube ich schon, dass du das.
Kann schon hin sein, ne? Und ich meine, wir haben es erst in der letzten Episode gesagt, dass die 1500 musste unter 4 Minuten laufen, wenn du in die Weltspitze willst.
Ja.
Gut unter 4. Also von daher.
Ja, da ist eine 404 jetzt, aus der Sicht nichts krass Besonderes von Coco, aber wie gesagt, wir verfolgen den Weg jetzt weiterhin. Es ist noch Zeit bis zur Weltmeisterschaft und ja, wird spannend sein zu sehen, was Coco da fabriziert. Ich meine, die muss doch erst kurz vorher aus Amerika rübergereist sein. Das ist ja auch nicht immer dann die einfachste Umstellung und der einfachste Flug. Und ich finde es dann auch immer ein bisschen schwachsinnig, wenn alle dann irgendwie da so ja, komplett Coco schon rausreden und schlecht reden. Ich glaube, da sollten wir alle erstmal abwarten, was dann bei der WM und bei der EM passiert. Dann kann man mal ein bisschen drüber urteilen, was das für eine Saison von Coco war.
Ja, genau. Wir gedulden uns noch ein bisschen.
Ja, wenn wir dann bleiben wir vielleicht einmal kurz in Montreuil. Einfach, wenn ich das jetzt schon angefangen habe. Im gleichen Rennen Katharina Grant, auch über 15 am Start gewesen, musste leider aussteigen. Die war ja noch in Montegordo im Januar bei uns im Podcast, wo so ihre Verletzungsprobleme ein bisschen angefangen haben. Und ich glaube, von allem, was ich jetzt gehört habe, war sie dann echt 2-3 Monate wirklich raus und ist gerade erst ja wieder seit einigen Wochen im Training und hat dann selber gesagt, sie braucht noch ein bisschen Zeit, sie braucht noch ein paar Trainingswochen, um dann wirklich in der Form zu sein, so ein schnelles Rennen auch stehen zu können. Genau, und dann ist Fischi 800 gelaufen, Dritte geworden, 2:01:35, also wieder die Konstanz in Person irgendwie, so wieder eine gute Platzierung in einem guten Feld. So klar, irgendwie mittlerweile hätte sie selber wahrscheinlich auch gerne jetzt nochmal irgendwie die 1:59 da stehen. So, ja. Aber es ist schon beeindruckend auch, wie sie da immer wieder sich schon irgendwie vorne platziert. Also so 3, 4, 5, da ist sie eigentlich immer schon mit dabei.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn sie da einmal ordentlich unter die 2 Minuten kommt, schätze ich sie auch so ein, dass sie sich dann da auch festbeißen kann für die ganzen nächsten Rennen, wenn es das Rennen dann so anbietet, dass man auch solche Zeiten laufen kann. Ne? Ich meine,
ja. Ja, also. ich glaube, bei ihr ist halt echt so, dass je nachdem, wie das Rennen ausspielt, sie halt einfach ein ganz, ganz stabiles Niveau um diese 2:00:50 bis 2:01:50 hat. Ja. So, und da kann man für sie natürlich hoffen, dass da jetzt irgendwie mal das Ausrutscherrennen nach vorne dabei ist, das, wo es einfach passt und wo es dann auch abgeht. Ich meine, da ist jetzt ein kleiner Sprung in Hengelo, ist sie dann wieder 800 gelaufen. In dem Fall 2:03, war aber auch ganz komisches Rennen, wie die Pace angenommen wurde und wie es gelaufen worden ist, ist damit auch wieder Fünfte geworden, obwohl sie bei, ich glaube, 550 einmal kurz gestolpert ist. Also auch da, selbst in einem jetzt langsamen Rennen, was von der Zeit her sicherlich nicht das war, was sie sich vorgestellt haben, war noch keine einfachen Bedingungen, trotzdem wieder Top 5 geworden. Also da ist einfach schon eine gewisse Konstanz da. Ja, ansonsten in Montreuil noch Sarah Benfares, mal wieder eine 5 gelaufen, gefühlt irgendwie ihre vierte 5.
Ja, dritte, oder?
Naja, sie ist Soundrunning gelaufen, dann ist sie Birmingham gelaufen.
Ah ja, stimmt.
Und da waren, ich meine, dass da noch eine sogar dazwischen war, bin ich jetzt noch nicht ganz sicher. Ja, bisschen 15:39 gelaufen, also hat nicht so ganz gepasst. Für sie sah auch relativ entkräftet aus dem Ziel. Also hoffe ich mal, dass sie sich da ein bisschen erholen kann und dann auch zu den Deutschen wieder voll fit ist. Genau, das war Montreuil. So da die Leistung von Kati war so das eine, was ich fand. Ja, springen wir quasi zu dem, was jetzt erst am Montag war. Hengelo, Lea Meyer, 9:26 über die Hindernisse gelaufen, PB. Damit auch WM-Norm, EM-Norm, also hatte sie beide schon, aber Fünfte in dem Feld geworden. Und ja, in ihrem ersten 3000 Meter Hindernisrennen der Saison, also sie hat sich über 5 schon gesteigert gehabt, dann in den USA. Sicherlich ein super, super guter Einstand. Und ja, da wird's. Ich meine, man weiß nicht, in welcher Form Gesa ist, sie hat ja noch nichts gezeigt, aber ein Selbstläufer wird es nicht mehr für Gesa, außer sie ist jetzt direkt in 9:05, 9:10 Shape.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn sie in guter Shape ist, dann ist es immer noch 15 Sekunden, Quatsch, ja, wenn sie in solider Shape ist, 15 Sekunden, in Top-Shape sind es fast 20 Sekunden Unterschied noch, also.
Ja, definitiv, aber ich meine, ich glaube, sie hatte auch irgendwie auf Instagram jetzt gesagt, dass sie erst bei den Deutschen, glaube ich, einsteigt oder dass es noch, also sie hat auf jeden Fall geschrieben, es sind noch ein paar Wochen, bis sie einsteigt und also so viel gibt es jetzt irgendwie nicht von den Deutschen, deswegen weiß man einfach nicht, in welcher Form sie ist und Gesa ist ja schon auch jemand, ich weiß jetzt nicht, was sie als ihren Höhepunkt ansieht, ob WM oder EM, aber Gesa ist immer ziemlich on point beim Höhepunkt, aber davor sind auch mal immer so ein paar Wackler drin, sage ich jetzt mal. Oder sie arbeitet sich auf jeden Fall hin zu dieser Topform. Von daher bin ich bei den Deutschen schon gespannt. Also Lea sieht schon stark aus. Also muss man sagen, das geht in die richtige Richtung auf jeden Fall.
Naja, ich finde es auch spannend, dass Gesa ist doch so in der Halle total viel gelaufen, oder erinnere ich mich
jetzt falsch? Die hat immer schon mal unterschiedlich so, also ja, in der Hallensaison, wo die Hallen-Europameisterschaften waren, also 2020 auf 2021.
Ja, das kann auch sein, dann verschiebe ich das von den Jahren her. Und jetzt so.
Es gab auf jeden Fall, also diese Hallensaison nicht, ja. Da hat sie, glaube ich, kaum was gemacht, bis gar nichts sogar. Aber davor die Hallensaison, da hatte sie extra mal so einen Block gesagt, wo sie auch gesagt hat, ich will einfach richtig viele Wettkämpfe machen.
Und auch 800 und so, ne? Ja,
genau. Also es ist bei ihr immer so ein bisschen, ich glaube, das war 2021, da wo in Turun die Europameisterschaften waren, da war sie auch am Start. Ja, das ist immer bei ihr immer so ein bisschen. Mal viele Wettkämpfe, mal wenige Wettkämpfe. Aber ist natürlich aus Fansicht, sage ich jetzt mal, schon erstmal jetzt auch ein bisschen so ein Fragezeichen, in welcher Form sie da auftauchen wird. Ich meine, sie hat jetzt oft genug gezeigt, dass sie es schafft, in Topform aufzutauchen, wenn sie da sein muss.
Ja, genau. Und sie ist ja auch schon viele Jahre mit dabei. Kann ich mir vorstellen, dass dann gerade es echt auch mal schön ist, wenn du andere Saison, ein bisschen einen anderen Saisonaufbau auch mal hast. Oder vielleicht sagt sie auch, okay, sie ist mental ein bisschen müde und hat jetzt, zieht sich nicht irgendwie noch 5-6 Rennen vor den Deutschen, plus ja. Dann Weltmeisterschaften und EM zu machen. Ich meine, das wird sowieso schon viel. Kann ich auch gut nachvollziehen, ne? Dass man dann sagt, okay, man macht irgendwie Deutsche, vielleicht vor den Deutschen noch was Kleineres, oder sie steigt mit einem Diamond League Meeting doch ein. Da hätte sie ja noch die Chance bei einem. Dachte ich, habe ich noch nachgeschaut. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob es Paris ist oder, na, egal. Ja, genau. Also wird auf jeden Fall spannend.
Ich bin auch gespannt, weil auch Gega aus Albanien ist in der Bestzeit jetzt auch gelaufen. Hengelo, zweite geworden über die Hindernisse, ist die Vize-Europameisterin von, wann war die letzte Europameisterschaft? 2020 ist abgesagt worden.
Also 18.
War sogar Berlin. Auf jeden Fall eine der größten Konkurrenten. Jetzt gab es bei der Europameisterschaft, also die ist auch in Form. Wird auf jeden Fall spannend sein, zu verfolgen. Krasseste vielleicht, Leistung in Hengelo.
Vielleicht eine Frühform.
Vielleicht auch eine Frühform, mal schauen. Krasseste Leistung in Hengelo. Also es gab mehrere krasse Leistungen da. Da waren ja auch die äthiopischen Trials über 10.000 Meter. Eilish McColgan ist auch die 10.000 gelaufen. Ist die einzige, die mit dem vorgegebenen Tempo mitgegangen ist. Also nicht wirklich mit einer Tempomacherin, sondern mit den Wave Lights, die vorgegeben waren, weil die Äthiopierin, glaube ich, nicht all out laufen wollte, weil die, wie gesagt, ihre Trial-Situation hatten. Und dementsprechend ist Eilish dann halt 10 Kilometer solo gelaufen in 30:19. Also, mein lieber Scholli, das war schon wieder krass, was die da auf die Bahn gefackelt hat.
Hat sie dann auch gewonnen damit?
Ja, die hat dann auch gewonnen. Die Äthioperinnen waren dann dahinter. Genau. Aber auch da war ein bisschen schade, wie es übertragen worden ist, weil irgendwie so äthiopische Trials, und dann war viel das Bild irgendwie noch auf den anderen Disziplinen oder dann halt auf Eilish eben, und man hat so richtig gar nicht mitbekommen, was da bei den Frauen
passiert ist.
Wer zum Beispiel nicht ins Team gekommen ist, ist Jehualef, das ist die in Hamburg die 2:17 gelaufen ist, die aber eigentlich auch den, oder was heißt eigentlich, die auch den 10 Kilometer Straßenweltrekord hält. Ja. Die hat zum Beispiel nicht geschafft, ich glaube Almas Ayana auch nicht. Genau, bei den Männern Kielcha nur Vierter geworden. Hat es auch nicht ins Team geschafft, mit einer 26:49 nicht ins Team zu kommen, auch spannend. Ja. da hat Barega gewonnen, und dann, wie gesagt, unser Freund Aregawi ist Dritter geworden, also hat es ins Team über 10.000 geschafft. Das war so ein bisschen in Hengelo, zumindest aus deutscher Sicht, das, was abging. Aus deutscher Läufersicht. Ich meine, Malaika ist auch gesprungen.
Ja.
Gregor Traber war am Start. War auf jeden Fall, die hatten auch wieder Wetterpech, aber war schon, also Hengelo ist immer schon noch ein cooles Meeting irgendwie zum Angucken. Hätte ich auch mal Bock zu laufen, muss ich sagen. Ja,
kann ich mir vorstellen, aber man musste fast 10.000 machen, oder?
Gibt's eine? Ja, die hat noch eine 1500 drin. 15. Die hat noch eine 1500 okay. drin. Mhm. Also von den Leistungen her hätte ich da, glaube ich, auch reinkommen können. Ob man dann immer reinkommt, ist so eine andere Geschichte. Aber ja, mal eine 1500, da wäre sicherlich auch nicht verkehrt. Dann haben wir Hengelo damit abgehakt. Meine zwei Leistung der Woche schon genannt.
Haben wir die Diamond League schon abgehakt? Rabatt?
Nein. Und ich habe auch noch eine dritte Leistung der Woche. Aber Diamond League, machen wir kurz Diamond League, weil das ist nämlich auch aus deutscher Sicht Maite Kohlberg einzige Starterin gewesen. Über 800 Meter, 201,63 gelaufen, 8. Platz. Fand ich ein sehr, sehr starkes Diamond League Debüt. Ist noch nie Diamond League gelaufen, dann musst du da auch ja erstmal rüberfliegen nach Rabat. War auch viel Geschubse wohl in dem Rennen, also ich habe selber nicht gesehen, aber was man dann so gelesen hat und gehört hat, und da Saisonbestleistung zu laufen, einfach jetzt auch, ich meine, gut, sie ist letztes Jahr diese 1,58 gelaufen, mehr oder weniger aus dem Nichts, aber halt auch jetzt auch diese Konstanz mehr oder weniger in diesem 201 Bereich zu haben, fand ich auf jeden Fall ja ein sehr respektables Diamond League Debüt.
Schließe ich mich gerne den Glückwünschen an dieser Stelle.
Ja, ansonsten, ich wie gesagt, Diamond League war das, was ich irgendwie nicht geguckt habe, weil, wie gesagt, wir haben das Thema ja schon dann irgendwie dafür, dann doch Sky irgendwie runterzuladen, und ja, ich weiß gar nicht warum, irgendwie hat es mich tatsächlich nicht so gepackt auch. Ja. 1500 Meter der Männer war noch recht witzig, was man im Nachhinein gesehen hat. Jack Waitman hat einen 3,32 gewonnen, so alles, was das angeht, erstmal normal. Aber, und dann gucke ich auf die Ergebnisliste und dann steht da irgendwie so Jimmy Crissier 3,39. Ich so, ja, okay, eigentlich müsste er schon ein bisschen schneller können über 1500, aber so viel schneller ist er auch nicht über 1500. Schon gar nicht so schlecht, denkt mir nichts dabei. Und irgendwann sehe ich irgend so ein Videoclip, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe, auf Twitter, auf Instagram, ich glaube, er hat selber gepostet. Irgendwie ging der Startschuss. Und Jimmy und Azedine Habs ist auch noch so ein Franzose, der Karlsruhe gewonnen hat. Haben beide erstmal gar nicht reagiert und sind stehen geblieben, während das Feld losgelaufen ist. Das Feld ist losgelaufen, es gab ein, zwei, die so halb losgelaufen sind, und die beiden sind komplett stehen geblieben. Wurde aber nicht zurückgeschossen. Das heißt, die sind, also ungelogen, 4-5 Sekunden nach dem später Feld dann erst ins Rennen gelaufen. Ja,
aber warum sollte zurückgeschossen werden, wenn es kein Fehlstart ist?
Ja, bloß ich weiß
zwei
nicht.
Verpennen, dann wird er nicht zurückgeschossen.
Nee, das hat man, also man hat nicht mitbekommen, warum die beiden stehen geblieben sind. Okay. Also ich weiß nicht, ob da irgendwas war, beziehungsweise man hätte denken können, dass es ein Fehlstart war. Naja, dann hat Jimmy, glaube ich, in seiner Insta-Story gepostet, er wäre irgendwie 53 Sekunden die ersten 400 angegangen, 220 die ersten 1000, um halt irgendwie wieder in dieses Rennen reinzukommen. Und auf die Art und Weise ist eine 3,39 natürlich schon echt
stark. Eine schmerzhafte Art und Weise, schätze ich.
Muss mal gucken, ob wir das Video noch irgendwie finden und verlinken können oder in die Insta-Story packen können, weil es ist schon witzig, wie die beiden da stehen und sich denken so, hey, was geht hier ab? Und dann einfach.
Aber man weiß bis heute nicht, woran es gelegen hat, dass sie nicht losgelaufen sind, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Nee, also ich hab's nicht herausgefunden. Ich weiß nicht, ob man das weiß. Keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie es irgendwo vielleicht auf Französisch schon gesagt, aber mein Französisch ist nicht gut genug, um das herauszufinden. Und ich habe jetzt auch nicht viel weiter nachrecherchiert. Ich fand das Video nur ziemlich witzig, war wieder eins für so Upsi-Pannen-Show in der Leichtathletik. Was das angeht, war wie gesagt, Sydney mit den Hürden, die beiden, und Stockholm-Marathon wurden mal wieder die Spitzengruppe falsch geleitet. Und zwar auch irgendwie einen Kilometer falsch geleitet oder so. Einer aus der Spitzengruppe hat dann 2:11 gewonnen, aber der Streckenrekord wäre 2:10 gewesen, also hätten die ja locker gehabt.
Das ist schon bitter.
Also da dachtest du irgendwie wieder so, gefühlt hört man das in letzter Zeit häufiger, dass da Leute fehlgeleitet
sind. Ja, das fällt mir auf. Ne? Das ist immer die Frage, so ob man dann, wenn man darüber spricht einmal die Woche, ob es einem dann öfter auffällt. Ja, genau.
Aber ja, da hatten wir wieder ein paar Kandidaten für Upsi Pannen Show in der Leichtathletik.
Ja, echt ärgerlich.
Ja, genau. Also das war Rabatt. Und dann eben die dritte Leistung des Wochenendes war dann schon wieder Mohamed Mohamed im Bückgosch. Über 1500 Meter, 3:35,69 gelaufen, das Rennen gewonnen.
Die nächste WM-Quali.
WM noch nicht. WM ist 3:35,00. Aber EM-Norm ist es. Also okay. Die 3:36,00 hat er unterboten. Wieder Riesenleistung, und ich freue mich auch total für Mo. Aber es war wieder irgendwie so irritierend zum Angucken, weil Mo geht dann irgendwann auch nach vorne oder ist Zweiter, und dann guckt er sich wieder 10-mal um und du denkst ja so, Junge, lauf einfach. Und dann irgendwie 400 Verschluss sieht er dann schon echt irgendwie ziemlich leiden aus, aber dann überholt ihn irgendwie doch niemand so richtig. Und
läuft auf jeden Fall bei ihm. Also.
Läuft, also keine Ahnung. Also wie du dich so oft umgucken kannst und dann trotzdem noch so ein Rennen gewinnst, ist mir echt unklar. Aber ja, war eine starke Leistung von ihm. Und ja, er gewinnt halt diese Dinge auch einfach gerade alle. Mal losgelöst von den Zeiten, die er läuft. Aber Ordegem gewonnen, das Rennen gewonnen, wo auch echt kein schlechtes Feld war.
Gutes Momentum einfach aufgebaut, ne?
Also. Ja, definitiv. Sehr, sehr gutes Momentum. Und ja, dritte EM-Norm für ihn. Also es wird sehr, sehr spannend sein zu sehen, was seine Pläne sind.
Ja.
Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Kann man viel spekulieren dann. Ja. Marius Probst im gleichen Rennen, Neunter geworden, 3:38,5. Der kommt irgendwie, ja, so sehr es mich schmerzt zu sagen, noch nicht so ganz ins Rollen. So von dem, was ich weiß, es passt eigentlich von den Trainingswerten und so. Also ich glaube, dass da auch irgendwann jetzt der Knoten noch platzt. Ich meine, er hatte dann auch letztes Jahr eine frustrierende Saison mit der verpassten Olympia-Quali, Hallensaison nicht gelaufen. Vielleicht braucht man da auch ein bisschen länger, um einfach reinzukommen.
Wann ist denn die Deadline für Quali-Zeiten?
Für die Weltmeisterschaften sind die am Wochenende von den Deutschen, glaube ich.
Also 24.06.
Ja, 24.05.06. So, also bis dahin ist nicht mehr viel Zeit und muss man jetzt auch ehrlich sagen, sieht Stand jetzt nicht unbedingt gut aus für Marius, da unter 3:35 zu laufen, muss man leider mal so festhalten. Für die Europameisterschaft ist noch länger Zeit, da ist sogar bis Ende Juli Zeit, ich glaube irgendwie 27. Juli oder so, um die Normen zu laufen. Und da gehe ich auf jeden Fall von aus, dass Marius da noch hinkommen wird. Ich glaube schon, dass er auch, wie gesagt, wenn er ein Rennen trifft, wenn der Knoten aufgeht, dann zündet das auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, dass er da das Selbstvertrauen nicht verliert und da jetzt einfach in den nächsten Rennen Stück für Stück zeigt, was er wirklich kann. Weil er kann mehr als eine 3:38. Also ich weiß, dass Marius schneller ist als ich. So, da müssen wir nicht drüber reden. Das weiß ich auch. Ja. Trainingseinheiten aus allem.
Also ja, gut, ich meine, Training ist halt nicht immer, aus dem Training kann man nicht immer ableiten, was im Wettkampf dann möglich ist. Ne?
Das macht den Sport ja dann auch aus. Aber einfach mal vom Prinzip her, geht da auf jeden Fall mehr.
Das weiß ich, aber das habe ich jahrelang falsch gemacht. Ich habe jahrelang mir irgendwie überlegt, okay, wenn ich jetzt hier 3x1000 in 2:50 laufe über die Hindernisse, dann laufe ich auch 8:30 oder das hat offensichtlich nicht geklappt. Und dann denken sie, naja, wenn ich 8x1000, ne? Also man kann einfach diesen Gedanken ad acta legen, ne? Das funktioniert. Also ja,
musst du auch.
Gewisse Zeiten musst du im Training laufen können, klar, was nicht im Training so, aber ja. Unterm Strich kannst du trotzdem daraus nicht ableiten, wie schnell du dann Zeit ist.
Also das kann auch so. Den Fehler habe ich ja letztes Jahr gemacht. Ich habe gesagt, so, okay, was macht ein Jimmy Gressier, was macht ein Mike Poppen für Einheiten? Die muss ich machen können. Wenn ich die Einheit kann, dann kann ich auch 13:20 laufen. Ja. Und ich habe letztes Jahr wesentlich krassere Einheiten gemacht. Also da war eine 8x1000 Einheit dabei in 2:42 rum mit 90 Sekunden Pause. So, was für mich schon relativ gut war. So eine Einheit habe ich bis jetzt diese Saison noch nicht gemacht, weder in der Hallensaison noch jetzt vor der Outdoor-Saison oder vor der 13:22. Da waren die Einheiten theoretisch auf dem Papier alle schwächer als das, was ich durchaus letztes Jahr gemacht habe und ich laufe wesentlich besser. Also das darf man echt nicht vergleichen. In dem Fall ist allerdings schon so, ich habe so lange mit Marius trainiert und ich kenne ihn so gut und ja, mal losgelöst von irgendwelchen Zeiten, weißt du ja, wie sich jemand im Training fühlt, wie so die Dynamik ist und das kann man dann, glaube ich, aus der Sicht schon ganz gut einschätzen, ja, wie fit jemand ist oder nicht.
Ja.
Auch in Polen, in Czurzów, ist Marc Reuter in die Saison eingestiegen. 1:45,94. Leider auch knapp an der EM-Norm vorbei. Die ist nämlich 1:45,90. Ist Neunter geworden in dem Rennen. Also ja, war auch ein krass schnelles 800-Meter-Rennen. Ich glaube 1:44 niedrig von Patrick Dobek gewonnen vorne. War fast irgendwie so ein Rennen, wo man gedacht hätte, ja, da kann man sogar noch mehr draus machen an Marks Stelle, weil er eigentlich immer schön innen war. Schön so ein bisschen hinten in der Reihe. Wir nennen es jetzt nicht mehr Single-Fall.
Wir haben es ja jetzt einmal erklärt.
Ja, wir haben es einmal erklärt, in der Reihe mitgelaufen ist. Aber dennoch, ich meine, also mit 1:45,9 in die Saison einzusteigen, ist auch nicht gut, verkehrt. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wo er weiterläuft, das wird man dann sehen. Aber ja, da kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass es unter die EM-Norm auf jeden Fall geht und hoffentlich vielleicht auch noch Richtung WM-Norm rechtzeitig. Ja, Tanja Spill hat zu kämpfen. Ich meine, die hatte ja pfeifisches Drüsenfieber nach dem Januar-Trainingslager irgendwann bekommen und anscheinend funktioniert es bei ihr gerade noch nicht wirklich so. 2:08 gelaufen, also komplett hinter ihren eigenen Erwartungen, auch normalen Verhältnissen hinterher. Es tut mir für sie natürlich super leid, dass sie da so Probleme hat, weil dass sie mehr kann. Also dass eine 2:08 keine normale Zeit ist, da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber quatschen. Und da kann man nur hoffen, dass sie das irgendwie noch aus dem System kriegt. Könnte aber auch schwierig werden.
Ja, ne, muss man die Daumen drücken, dass es körperlich einfach ihr irgendwie bergauf geht, die Kraft wiederkommt. Ich finde es aber dann teilweise ist es angenehmer, du hast so eine richtig desaströse Zeiten, als immer so Zeiten, die so dann doch auch wieder irgendwie so leicht dem hinterherhinken, was man sich selber vorstellt, weil ich finde, wenn man sagt, wenn sowas Desaströses kommt, dann denkt man sich, ja, so, das ist jetzt offensichtlich nicht das, zu dem man fähig ist. Bei der anderen Sache ist dann so, vielleicht schaffe ich es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ja, das ist natürlich der Vorteil daran. Man weiß einfach, ist irgendwas falsch und dann hoffentlich geht man da auch mit dem Mindset raus, so, ja, ich kann da jetzt gerade nichts für. Also ich habe halt dieses pfeifrische Drüsenfieber bekommen. Das ist mein Körper, der ist noch nicht da. Was soll ich machen? Auf der anderen Seite, jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison zu merken, ich bin so weit weg von allem, was irgendwie Sinn ergibt. Gerade auch für eine Tanja, die ja auch noch nicht wirklich international dabei war, gerade Outdoor, tut natürlich schon weh. Also das muss glaube ich auch erstmal verkraften können.
Ja, das ist auf jeden Fall recht.
Das ist auch nicht einfach. Ja, ansonsten hatten wir noch zwei deutsche Meetings, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Die Sparkassengala in Regensburg. Jetzt kommt es wieder so rüber, als würde ich Regensburg haten, aber
jetzt bin ich gespannt.
Aus Mittel- und Langstreckensicht ist keine Gala mehr. Also
aber es war ja auch der Laufabend, oder? Also die Mittel- und Langstrecken waren jetzt komplett aus der Gala rausgeklammert worden.
Der Laufabend hatte ja schon eigentlich eine gewisse Qualität.
Ja, auch der gab die letzten Jahre.
Eine gewisse Qualität.
Aber hast du mal in die Meldeliste vom Mini-International in Koblenz geschaut?
Ja, also, hier ist ja noch mehr der Relevanz verloren. Ich muss sagen, ich finde es schade. Weil Sparkassen-Gala war auch früher immer, da bist du halt hingekommen.
War richtig und, fettes Ding.
Und es war ein fettes Ding, der wurde vorne 38 oder so gelaufen. Du wusstest auch im B-Lauf 1500, so 3:43, 3:44, 3:45.
Hindernis auch immer ein paar internationale Leute.
Genau, Hindernis auch ein paar internationale. Ich meine, dieses Jahr hatten sie halt die Staffeln da, über 4x100 und 4x4, die auch gut gelaufen sind, die deutschen DLV-Staffeln. Aber an den Mittelstrecken war eigentlich, außer ich habe jetzt echt was komplett übersehen, das einzige auch richtig als Elite ausgeschriebene Rennen waren die 800 der Männer. Und da hat Martin Rocco in 1:48.7 gelaufen, was für ihn eine sehr gute Zeit ist. Und Marvin Heinrich ist, glaube ich, hinter 1:49.6 gelaufen.
Ja,
für eine Veranstaltung, die auch aus, ich meine, Regensburg ist ja ein Läuferverein und die aus Läufersicht immer irgendwie auch Garant war für echt Top-Leistungen. Fand ich, also ich habe es gar nicht so mitbekommen gehabt im Vorfeld, deswegen war ich so ein bisschen überrascht, dass es jetzt auf einmal so abgeschwächt worden ist. Dieses Jahr auch in der Breite hat es abgenommen, die Leistung. Ich weiß nicht, ob das finanzielle Gründe hat, da in Regensburg oder was da alles zusammenkommt. Aber vom Prinzip her würde ich mir da schon wünschen, dass die Veranstalter da oder dass man auch als Leichtathletik Deutschland das wieder hinbekommt, das auf das, ja, Niveau von den vorherigen Jahren mal wieder zurückzukriegen, weil ich hatte, wie gesagt, immer cool und ist eine Läufer
Hochburg.
Ja, ist eine Läufer Hochburg. Also
ja, kann man schon so sagen.
Ob man es jetzt gut findet oder nicht.
Ja, ich habe jetzt auch keine Idee, woran es was da der ausschlaggebende Grund sein könnte. Manchmal hast du einfach ein bisschen Pech mit Überschneidungen, ne, von Terminen. Da ist halt die belgischen Sachen Ordegem relativ knapp davor. Aber
es gab auch wieder ein Ordegem-Meeting, also das Putboss-Ordegem war jetzt auch wieder diesmal am Samstag. Aber
eigentlich soll es genügend Leute geben auch. Es ist auch cool, wenn im C-Lauf irgendwie jemand mit 15:30 gewinnt oder im D-Lauf noch besser. Ne? Also
das muss,
wie du gesagt hast, die Breite wäre auch cool. Also die Leute müssen ja auch irgendwo sein. Ja.
Es muss irgendeine finanzielle Entscheidung gewesen sein, nicht mehr so auf diese Disziplinen zu setzen oder setzen zu können oder wie auch immer, weil einfach so passiert es, glaube ich, nicht. Und man muss sagen, so das, was die lange Lauf nach Karlsruhe jetzt mittlerweile ist, war gefühlt früher Regensburg. Und da hat, wie auch immer das kam, Karlsruhe auf jeden Fall gerade Regensburg den Rang abgelaufen.
Ja, das kann man so sagen. Ja.
was die Veranstaltung angeht. Na, wird auf jeden Fall spannend sein zu verfolgen. Vielleicht kann es auch irgendjemand von unseren Hörer, Hörerinnen mal aufklären, ob wir da irgendwelche Hintergründe verpasst haben. Das würde mich nämlich tatsächlich mal interessieren, weil, also ich bin immer gerne in Regensburg gelaufen. Kann ich dazu nur sagen. Und das größere deutsche Meeting war das Pfingstsportfest in Rehlingen. Ist auch, glaube ich, Bronze-Kategorie. Ist auf jeden Fall Teil der World Continental Tour. Auch eines, immer so low-key, irgendwie so gefühlt, so richtig kriegt man es dann irgendwie nie mit, aber es ist halt echt eines der besten Meetings eigentlich in Deutschland. Wenn man es jetzt gesamtleichtathletisch betrachtet und vom Status her. Ist ein bisschen ins Wasser gefallen, so halb. Also die hatten dann erstmal irgendwie, ich glaube, eine Stunde Rain Delay. Regenunterbrechung, sorry.
Danke, das erkläre ich jetzt nicht.
Regenunterbrechung und dann waren wohl auch ein paar Winde drin. Die aus deutscher Sicht meiner Meinung nach beste Leistung, wieder Christoph Kesser, hat die 15 Meter der Männer gewonnen, in 3:38.1. Ist davor an dem Donnerstag, glaube ich, in Norwegen nochmal 3:37 gelaufen und Zweiter geworden, wenn ich es richtig im Kopf habe jetzt gerade. War ein bisschen schade für Chris. Also ich meine, wie gesagt, wir sind ja eh gut befreundet, aber das Rennen war wieder so ein typisches Rehling-Rennen. Also Rehling kündigt immer an, 3:34, 3:35 laufen zu wollen. In Rehling gewinnt man immer in 3:37, 3:38. Wirklich jedes Mal. Und so die Pace, die ersten 400, war ziemlich gut sogar. Und Chris ist auch aktiv gelaufen, war irgendwie an 3:04. Und dann haben die beiden, die dann noch irgendwie vor Chris waren, nehmen das Tempo nicht an von Lukas. Und dann geht eine Lücke auf und dann gehen sie viel zu langsam durch bei 1000. Und dann kannst du es nicht mehr richtig retten. Ich war dann trotzdem sehr stark von Chris Rennen auch zu gewinnen. Und er hat auch selber gesagt, er hat sich echt gut gefühlt am Ende. Und war auch wieder wohl, also dann gebe ich halt wieder irgendeinen Afrikaner vom Start zu Lukas gesagt, er will unbedingt, dass sie, ich glaube, eine 40, 41 auf 300 durchgehen. So.
Und das der wollte Single-File gehen, so schnell
wie es geht. Der wollte richtig Single-File gehen. Der wollte richtig Single-File. Und hat also wirklich noch 2 Minuten vom Start Lukas gefragt. Lukas so, ja, okay, so wenn du es willst, dann machen wir das halt. Und dann könnt ihr jetzt alle mal raten, welcher Athlet dieses Tempo einfach nicht angenommen hat und einfach irgendwo mitten im Pack war. Wo du dich halt schon fragst, so, ja, wie, also warum? Wieso? So, hä? Ja. Was soll sowas? Ja, tat mir auf jeden Fall leid für Chris, weil Chris macht echt gute Rennen gerade. Also die 800 in Dessau war gut, die 3 1500er waren gut, 36, 37 niedrig und dann jetzt eben eine 38 niedrig. Zweimal zweiter Platz, einmal gewonnen. So, der Typ ist so konstant und er ist so konkurrenzfähig auch in so Feldern und so Rennen. Was er halt nur nicht
die richtige bringt,
wenn Zeit. Du die Norm hast. Ja. So, und das ist also aus meiner Sicht gerade jetzt wie die 1500 sich gerade entwickeln, gehört Chris zur Europameisterschaft und der kann da auch konkurrenzfähig sein und der kann da mindestens mal eine Runde überstehen. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Da würde ich dann strengstens empfehlen, einfach die Norm noch zu laufen.
Ja, daran arbeiten wir jetzt. Daran wird auch Chris arbeiten. Ich meine, wie gesagt, für die EM ist ja noch einiges an Zeit. Ist noch
ein bisschen Zeit, ja.
Da kann man jetzt echt noch hoffen, dass der mal in so ein Rennen reinrutscht, wo das einfach
auch möglichst
in Anführungszeichen von selbst geht. Im gleichen Lauf Karl Bebendorf 3:40.7, also wieder eine solide 1500 von ihm.
Da hätte ich ja gedacht, der zeigt sich da in Rehlingen eher über die Hindernisse.
Ja, der läuft, soweit ich weiß, morgen, also am Mittwoch, bei den Trond Mohn Games in Bergen, die 3000 Hindernisse. Okay. Auch ein Rennen, wo Jakob Ingebrigtsen mal 800 Meter laufen wird. Unter anderem gegen Tony van Diepen, der Holländer, der das Soundrunning 800 gewonnen hat, der jetzt auch in Bükkosch die 800 in 1:44 gewonnen hat.
Morgen wird er wahrscheinlich Zweiter werden.
Ohne Witz, wird spannend sein zu sehen in der 800 vom Jakob. Also wenn man Jakob irgendwo schlagen kann, ich setz einfach mal auf Tony. Ich weiß nicht, wer da noch in dem Rennen drin ist. Kann auch sein, dass da noch viel bessere Leute drin sind. Aber ich sag, dass Jakob nicht die 800 gewinnt.
Meinst du nicht?
In Bergen. Ich glaube nicht, dass er es über 800 gerade kann.
Ah, spannend. Nee, ich glaube
schon. Kann mich täuschen, aber ich setze da jetzt einfach mal auf Tony van Diepen.
5000 Euro.
Schauen wir mal, was passiert. Aber nochmal zurück zu Rehling. Ja, 3000 Meter der Männer war irgendwie aus deutscher Sicht auch mal besser besetzt. oder generell waren irgendwie nur 50 Leute in diesem Rennen drin.
Ja, 8 gestartet, 6 ins Ziel gekommen.
Genau. Bester Deutscher Felten Schneider, 8:39 gelaufen. Mhm. Für ihn denke ich gar keine so schlechte Hinderniszeit. Er war auch lange auf Kurs, dass man noch Richtung 8:30 hätte schielen können, was ja die EM-Norm ist.
Und die Siegerzeit ja auch gewesen, ne?
Ist dann die letzte Runde gut eingegangen, also die letzte Runde tat weh, aber er robbt sich da so langsam ein bisschen dran, also wenn er die nochmal irgendwann stehen kann, mal schauen, wie nah er da rankommt. Bei den Frauen hatten wir nur Amelie Svensson am Start, aber war auch ein starkes Rennen von der Schweizerin Chiara Scherer, da auch relativ im Alleingang 9:27 glaube ich gelaufen.
9:28 und dann Michelle Finn aus Irland als Zweite mit einer 9:46, also das war definitiv ein einsames Rennen. Ja.
WM-Norm auch gelaufen, also hat mich auch für sie mega gefreut, sie war glaube ich sehr happy im Ziel. Bei den Frauen die 1500, ja, ähnlich so ein bisschen wie bei den Männern, irgendwie nicht ganz so das, was gewollt war oder angekündigt war. Vera Cotelier Zweite geworden, 4:14. Also ja. auch keine schlechte Zeit. Aber ich weiß, dass Vera auch jetzt mal langsam unter 4:10 laufen will.
Ja.
Und ja, war jetzt auch da nicht das schnellste Rennen. War 800, war auch nur ein kleines Feld. Lucias Sturm in 2004/9, 2002er Jahrgang. Also fand ich auch eine Leistung, die auf jeden Fall nicht verkehrt war. Mhm. Die wollte ich noch erwähnen. Das war so ein bisschen Rehlingen. Irgendwie, es ist ein schönes Meeting. Also ich bin da auch schon öfter gelaufen. Es macht auch echt Spaß, da zu starten, aber ganz diese Explosion fehlt irgendwie. Und es war auch irgendwie zum Gucken, das Saarländische Rundfunk hat übertragen. Die haben auch immer echt einen qualitativ hochwertigen Stream, muss man sagen. Also die fahren da schon gut dafür auf.
Ja.
Die Kommentatoren hatten in dem Fall keine Ahnung vom Laufen. Das muss man leider mal so sagen.
Wo wurde es übertragen?
Saarländischer Rundfunk.
Ah, okay.
SR. Ja. Also sowohl im Free-TV als auch ein Stream, der auch on-air geblieben ist, als die Free-TV-Zeit vorbei war. Das fand ich auch okay. Cool.
Ja.
Die Kommentatoren waren nicht aus dem Laufbereich. Ich glaube, die kannten sich in den anderen Disziplinen wesentlich besser aus.
Die müssen halt dann auch alles im Sport halt wahrscheinlich alles kommentieren, was im Saarland irgendwie sportlich los ist.
Das kann auf jeden Fall sein und ist auch so, ne, keine Ahnung. Wenn man jetzt jemanden wie Robert Baumann dahin hinsteckt, dann regen sich wahrscheinlich die Werfer und Springer auf, dass der sich nur im Laufbereich
zu Recht, hat.
Ja. Zu Recht. So, da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen aus der eigenen Bubble raussteppen. War trotzdem irgendwie ein bisschen frustrierend, wie sie es kommentiert hatten. Auch gerade Kesslers Lauf. Aber es gehört dazu und auf jeden Fall cool, dass es einen Stream gab. Ist und bleibt aber irgendwie das Problem, was wir in der Leichtathletik haben, dass irgendwie jede Veranstaltung, jedes Event so seinen eigenen Stream hat. Aber so als normaler Zuschauer, wie willst du wissen, wo du welchen Stream findest und wo du Rennen und Meetings gucken kannst? Das ist so ein Aufwand.
Ja, du brauchst einfach einen Leichtathletik-Goldpass mit einer eigenen App. Die öffnest du, dann hast du zu jedem Meeting den Stream oder zu den Meetings, die es halt anbieten und entweder es kommt da oder es kommt halt nicht da, aber nee, wir machen das anders, wir haben das schön verteilt über vom SR bis zu Sky oder in irgendwelchen YouTube-Links versteckt. Wobei, Moment, man kann an der Stelle mal hier einen Shoutout an ein Urgestein des der Laufsport-Blogs, wie heißt es, Hosel-Blogs oder?
Hosels Leichtathletik-Blog, glaube ich.
Wenn du einfach Hosel, googelt mal HOSL, zumindest bei meiner Google-Such-Ding, trackandfield.beplaced.net. Also wirklich ein uncharmanterer Name für einen Blog kann es nicht geben, aber da findet man eigentlich immer alles, was Streams angeht.
Ja, das Problem ist, du musst halt auch nur zusammenbringen, welcher Athlet läuft wo. Und das ist halt einfach sau kompliziert. Und ich meine,
Ja, aber das sind halt die auch Athleten sich anstrengen und nicht sich so verteilen, sollen die halt mal überall nur, also ja, ne, können sich die ich auch, mein, müssen auch mitmachen.
World Athletics macht eigentlich auch einen ganz guten Job. Die haben auch auf Instagram immer what to watch this weekend oder this, ja, this week. Und also die bemühen sich ja schon, die können ja jetzt auch nicht irgendwie jeden Wettkampf hypen. Man kann echt nur sagen, so Leute, wenn ihr Leichtathletik verfolgen wollt, wenn ihr Bock habt auf Leichtathletik, so, wenn ihr mit den Athleten mitfiebert, folgt denen auf deren Social Media Profilen. Weil eigentlich alle posten mittlerweile die Livestreams von den Rennen, wo sie selber starten.
Ach, den Athleten folgen meinst du jetzt?
Ja, ja, genau, den Athleten folgen. So, und das ist irgendwie aus meiner Sicht eben neben Hoses Leichtathletik-Blog echt die beste Möglichkeit, da irgendwie einen Überblick zu behalten. Wenn man dann morgens in seiner Insta-Story sieht, ah, okay, Fischi läuft hier in Hengelo, das ist der Livestream.
Ja.
Perfekt. So, weil, ja, wir hatten auf jeden Fall echt wieder viele spannende Rennen und es war auch cool zum Ansehen. Also es gab auch einige 5000er, die ich mir natürlich angeguckt habe. Montreuil sind die auch ziemlich schnell vorne gelaufen. Isaac Kemeli aus Belgien in 13.04 gelaufen, zum Beispiel. Manchester war ein bisschen vom Wind verweht. Das war auch einer 13.12 gelaufen, aber die anderen sind irgendwie so 13.27, 13.28 gelaufen. Mhm. Aber ja, war auf jeden Fall ein cooles, vollgepacktes Wochenende der Leichtathletik, was du zwar anscheinend überhaupt nicht mitbekommen hast, aber ich habe es umso mehr gefeiert.
Ja, das hat sich dann gut, hat ja dann gut gepasst
mit meiner Erkrankung.
Mit deiner Erkrankung, genau.
Es müsste eigentlich so eine Leichtathletik-Variante von so, vom hier, wie heißt das, Cycling GCN?
Ja.
Wo du so, worüber du quasi alle
Global
Cycling Network
oder so.
Ja, Global Cycling Network. Sowas wäre geil, wenn es das in der Leichtathletik geben würde. Aber wahrscheinlich schwierig irgendwie. Schwierig zusammenzustellen.
Naja, ich meine, in den USA hat es ja irgendwie Flowtrack versucht, auch mit College-Laufveranstaltungen und so. Aber ja, hat auch noch nicht so ganz durchschlagenden Erfolg. Aber an alle geneigten Leichtathletik- und Lauffans, Hosels Blog über Leichtathletik, österreichische und internationale Leichtathletik, Livestreams. Mehr kann ich jetzt an Empfehlungen auch nicht aussprechen, außer Single File.
Es geht aber nämlich Schlag auf Schlag weiter. Und ich feiere es einfach so. Wir sind gerade echt in dieser Phase, wo irgendwie jeder Tag ist irgendwo ein Meeting, jeder Tag läuft irgendwo jemand. Jetzt am Mittwoch, wie wir schon gesagt haben, in Bergen, dieses Meeting mit Jakob Ingebrigtsen, mit Karl Bebendorf, aus deutscher Läufersicht. Ich glaube, da sind auch noch einige andere deutsche DLV-Athleten da. Also ich glaube, Jesse Maduka im Dreisprung zum Beispiel. Also da kann man auf jeden Fall reinschauen. Dann ist auch morgen oder Donnerstag, ich bin ein bisschen lost, ich glaube Donnerstag, Diamond League Rom mit Hannah Klein über 1500. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, nach den guten 5000.
Ja.
Und ja, wir hatten es jetzt schon öfter, wie schnell die 1500 gerade sind. Also da bin ich echt gespannt auf Hannah. Da gibt es auch ein 3000 Meter Hindernisrennen der Männer. Die sind nämlich gerade auch international on fire. Also wir haben jetzt drei Zeiten unter 8 Minuten gesehen in der letzten Woche. Über die drei Hindernisse. Es ist schade, weil das wäre auch mal so ein Rennen, wo ich gerne so einen Freddy Rupert gesehen hätte. Also ich glaube, das sind so Rennen, die dann mal irgendwie auch reinkommen müsste, um eben auch eine WM-Norm zu laufen. Was er aus meiner Sicht kann, wenn er mal in so einem Rennen steht. Also ich weiß nicht, ob das da am Management hapert, dass er da noch nicht reinkommt. Der ist ja eigentlich U23-Europameister. Also ja, so Leute, stimmt, beziehungsweise ich glaube jetzt nicht mehr, aber ehemaliger U23-Europameister.
Ja.
Da hat man eigentlich schon ein gewisses Standing. So, also da finde ich es ein bisschen schade, dass ich ihn nicht sehe. Es gibt auch, glaube ich, eine 5000 Meter der Männer. Also auf jeden Fall wieder spannende Action. Ist so ein cooles Stadion da. Also da werde ich vielleicht sogar mal reinschalten, wenn ich mir tatsächlich irgendwie Sky-Ticket geholt bekomme. Oder vielleicht finde ich auch eine andere Lösung. Aber das wird, glaube ich, ein sehr cooler Leichtathletik-Abend. Am Mittwoch gehen auch die NCAA-Meisterschaften los in den USA.
Okay.
Da haben wir drei deutsche Läuferinnen am Start. Emma Heckel über 10.000 und 5.000.
Spannend, ja.
Und bei den Jungs Aaron Biedenfeld mit einem Doppelstart über 10 und 5, was richtig, richtig spannend wird. Also da werden auch viele aus der deutschen Läuferszene drauf gucken. Weil ich glaube schon, dass er, ich glaube nicht, dass er gewinnen kann, die Rennen, aber ich glaube schon, dass er vorne mitmischen kann, durchaus. Ich meine, es ist ein sehr, sehr hohes Niveau da in den USA gerade. Aber gerade über 10.000 wird ja noch hart gekämpft, auch um die EM-Plätze. Und ja, da kann Aaron auf jeden Fall, wenn er schafft, irgendwie unter 28 zu laufen, ein echtes Ausrufezeichen setzen und sich da in die Pole Position bringen. Was ich jetzt auch gar nicht so verkehrt fände, weil da ein bisschen mehr Platz über 5000 Meter frei wären.
Ja, verstehe.
Also ich blicke da natürlich auch schon gespannt drauf, was er sowohl über 10 als auch über 5 läuft.
Ja,
ja, also das wird sehr, sehr spannend sein zu sehen. Und dann eben Lorenz Herrmann, der Newcomer, der Shootingstar der Saison über die 800. Ja, für ihn ist, glaube ich, schon ein Riesenerfolg, jetzt dabei zu sein. Mal gucken, wer sich da jetzt noch präsentiert. Aber ja, das sind die drei Deutschen, die wir da in den USA aus Läufersicht bei den NCAAs verfolgen werden und natürlich auch die Daumen drücken. Dann, ja, was die 10.000 angeht, am Samstag Golden Spike in Leiden mit Nils Vogt, der nochmal eine 10.000 jetzt angreift. Mhm. 2 Wochen, glaube ich, nach dem Europacup dann. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Der will sich logischerweise auch in der internen Rangliste noch ein bisschen nach vorne arbeiten, weil jetzt ja hinter Philemon quasi an 2 ist. Aber wie gesagt, man weiß jetzt nicht, was Aaron macht. Man weiß auch nicht so ganz, was die Pläne von Mo sind oder wie der DLV auch nominiert, ob der DLV letztendlich strikt nach den schnellsten Zeiten geht oder ob die halt sagen, okay, wenn Mo 10 laufen will, dann ist er halt dabei, weil ist der Schnellste. Also nicht auf dem Papier von den 10.000, aber ist derjenige mit den größten Medaillenchancen. Ja, deswegen, also da bin ich gespannt. Ich glaube, dass Nils jetzt nochmal 7 bis 10 Tage gut trainiert hat. Jetzt nochmal versucht, ein bisschen frisch zu werden. Und da steckt natürlich auch meine persönliche Seele, mein persönliches Herz ein bisschen mit, was das ganze Rennen angeht. Dustin Uhlig und Tobi Ulrich standen auch auf der Startliste. Die sind momentan noch als Reserve eingetragen, weil es nur eine gewisse Anzahl an Startplätzen gibt und auch holländische Meisterschaften sind.
Ah, okay.
Deswegen vielleicht hoffen wir mal, dass die vielleicht auch noch die Chance kriegen, in das Rennen reinzurutschen. Mal sehen. Dann Freitag in Hillesheim in der Eifel. Samuel Fitwies eigenes Rennen quasi, kann man ja so nennen. Die okay. Stellen wieder selber einen 5000er auf die Beine.
Auf 13:20.
Ja, ist auf 13:20 gepaced.
Okay, weißt du, wer paced?
Ich glaube, ein Kenianer tatsächlich von der Startliste. Also die haben es. Man kann immer drüber streiten. Also die wollten das. Die haben schon viel angefragt, auch bei anderen Deutschen, ob die da starten. Irgendwie, ja, ist es halt irgendwie nicht sicher genug. Und deswegen haben da halt auch relativ viele abgesagt. Okay. Und gesagt, sie starten da nicht. Dementsprechend ist halt ein 7-8-Mann Teilnehmerfeld. Da ist Samuel Barata, portugiesischer Meister, dabei. Der kann auf jeden Fall laufen. Also der hat eine 13:31 stehen. Und da ist noch ein Kenianer, der irgendeine 27 niedrig auf 10 stehen hat. Und Sofian Butschicki aus Belgien, der eine 13:19, glaube ich, als PB hat. Die stehen drauf. Isaac Kimeli steht auch auf der Startliste draus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach seiner 13:04 da starten wird. Also ja, da gehe ich jetzt mal jeder Wette ein, dass der da nicht auftauchen wird. Von da wird spannend sein zu sehen, was Samu laufen kann. Ich weiß, letztes Jahr hatten sie einen Livestream. Da sind sie ein bisschen auch vom Regen, also da habe ich ja gepaced, da sind sie vom Regen ausgebremst worden. Mal gucken, ob sie dieses Jahr auch einen Livestream dahinstellen. Von Samuel hat man jetzt auch lange nichts mehr gehört. Der hatte ja auch mit Problemen zu kämpfen. Also bin ich mal gespannt, wie er in die Saison einsteigt. Meine Expertenmeinung würde jetzt sagen, er kann keine 13:20 laufen, aber
so im ersten Rennen, ja.
Im ersten Rennen, und er hat es über 5 auch noch nie wirklich auf der Bahn gezeigt, dass er da so gut Rennen laufen kann. Also mich würde es überraschen, aber er kann mich natürlich sehr gut auch eines Besseren belehren. Dann stehe ich jetzt hier doof da. Aber wird auf jeden Fall auch interessant sein zu verfolgen, wie er einsteigt. Scheinbar hat er sich jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, mal gucken, vielleicht läuft ja auch in Berlin noch die 10.000, die Jonathan Dahlke und Sebastian Händel laufen wollen. Mhm. Weil Samu hat ja auch die EM-Norm, aber halt mit eben der 28:09, das ist gerade Platz 3 der Rangliste, also es ist auf jeden Fall absolut kein safer Platz für die EM.
Ja.
Und bei denen hört für die EM nämlich auch der Nominierungszeitraum bei den Deutschen auf. Also die haben nicht mehr viel Zeit.
Ja. Ja.
Ja, deswegen, das sind so die Rennen, die ich rausgesucht habe. Ansonsten am Samstag in Dortmund.
Jede Menge.
Großes Meeting. Da haben wir jetzt vielleicht nicht unbedingt die Top-Athleten im Start, aber sicherlich sehr viele Athleten, die wir bei der Deutschen Meisterschaft sehen. Ja, die da so ein bisschen auf dem Sprung nach ganz vorne sind. Viele Nachwuchsathleten, viele, die auf dem Weg ja, in der U23 Richtung Erwachsenenbereich sind. Auch da wird es, glaube ich, einen Livestream geben. Also wenn man da einfach irgendwie guten, spannenden nationalen Laufsport sehen will, ähnlich wie ja, lange Lauf nach Karlsruhe. Mit ein paar weniger Spitzenathleten, aber ich sag mal, die Felder sind so ein bisschen so wie in Karlsruhe ab BEC-Lauf.
Ja, ist ja für den Zuschauer egal, ne? Ob
das
jetzt
für mega Zuschauer egal ist, das wird sicherlich spannend. Auch ein cooles Meeting. Entschuldigung, Marius wird da, glaube ich, 1500 laufen, so ein bisschen als größerer Name. Mhm. Mal in der Heimat. Also das kann man sich sicherlich auch mal anschauen und sicherlich auch da, ja, ein sehr spannendes Meeting.
Sehr schön. Sonst noch was auf dem Schirm?
Ja, ich überlege gerade, wir haben jetzt sehr, sehr viele über Rennen und Ergebnisse.
Das war heute so ein richtiger Ergebnisticker, kann man schon so sagen. Ja,
heute war mal wieder ein richtiger Ergebnisticker. Aber ja, gab halt auch einfach viele Ergebnisse. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so noch die Mamau und Hanna vielleicht außen vor genommen, so die krassen Ausreißer nach oben müssen irgendwie noch so ein bisschen kommen.
Ja, aber ich glaube schon. Am coolsten, das würde in München passieren, oder? Also Ausreißer ja, im Sinne von
ja, das,
Platzierungen.
Das von den Platzierungen her definitiv. Definitiv. Ich glaube schon, dass wir als ja, man hat so ein bisschen intern gehört, dass sich schon ein bisschen Sorgen gemacht wird, so wie viele Leute schaffen es sich für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren etc. Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ja, ich meine, warten wir mal ab, wie viele dann da sind und warten wir mal die Ergebnisse bei der Europameisterschaft ab, aber ich glaube, dass es schon auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Ich meine, ja, apropos hier qualifizieren für eine WM. Alter, das Niveau ist schon wieder so krass gestiegen. Über 5000 Meter. Du hast keine Chance mehr, über die Weltrangliste reinzukommen. Ja. Es haben, glaube ich, von 42 Startplätzen 41 Leute gerade die Norm. Es ist verrückt. Und die Norm ist ja schon 13-13, wo die in den vergangenen Jahren, also nicht letztes Jahr, aber davor, immer bei 13-22, 13-24 war. Ja. Wir haben da mit Nils gestern drüber gesprochen, so man müsste fast... Also World Athletics müsste sich fast das Ganze angucken und sagen, wir machen die Norm noch mal härter.
Also, um dann noch Punkteplätze zu geben, oder?
Ja, und weil zu viele Leute die Norm haben, fast. Ja. Also wenn die nur 42 Leute da haben wollen und es haben auf einmal jetzt mehr Leute die Norm am Ende, so, dann ist es ja eigentlich immer ein Grund, dass ein Verband dann sagt, okay, dann machen wir die Norm härter. Das
schneller sein. Ja.
Damit es nicht passiert. Und du denkst dir so, Leute, also keine Ahnung.
Zwei, aber hast du da hast du jetzt aber noch nicht rausgerechnet, dass jede Nation nur 3 Leute schicken kann, ne?
Doch.
Okay, das
ist krass. Ja in dieser Road to, es gibt so eine Road to Oregon Liste, okay. Da kann man, ja. Das ist immer dann auf 3 Leute begrenzt.
Runtergerechnet.
Okay, weil das ist krass, also ich bin gerade 49. der Welt, glaube ich, und Sam ist, glaube ich, 2 Plätze vor mir, 47. und es gibt 42 Spots, so. Mhm. Aber wir hätten keine Chance, gerade über die Weltrangliste reinzukommen, weil ich einfach darüber nicht qualifizieren kann. Und das finde ich schon gerade krass.
Krass, ja, okay.
Ein Fass über die Weltrangliste mache ich vielleicht auch nochmal in einer der kommenden Folgen auf, aber das versuchen wir erstmal.
Das schieben wir nochmal weiter.
Intern zu besprechen und da erstmal ohne öffentlich zu viel zu kritisieren, was zu bewirken.
Alles klar. Max, in diesem Sinne warten noch spannende Wettkämpfe, vor allen Dingen für mich zum Zuschauen. Ich wünsche dir gute Besserung und dann hören wir uns in der nächsten Woche.
Vielen Dank. Einen spannenden Wettkampf gibt es dann auch am 4.9., um nochmal meinen Teaser mit einzubauen und alles Weitere dann in den nächsten Folgen. Ciao, Leute.
Single File.